Willkommen zur Ausgabe 310 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der fröhlich lächelnde Michael.
Ja, wir sind wieder zurück in unserem kleinen Heimstudio hier, klein und kuschelig, mit unserem gewohnten Setup, nachdem wir ja auf große Fahrt waren. Zuerst zum Spiel des Jahres und dann nochmal zur BerlinCon. Ja, das war spannend, das war toll, das war spannend und wir haben ganz viele tolle Sachen gespielt. Da haben wir euch ja in den letzten zwei Folgen was von erzählt.
Genau, ich hoffe, ihr habt da Spaß dran gehabt. Michael tut jetzt gerade so, als ob wir jetzt nicht mehr unterwegs sein würden, aber da steht ja noch ein Pressetag bei Pegasus an und dann kommt ja auch schon die große Spielemesse in Essen. Also es ist nicht so, als ob wir durch wären mit dem durch die Gegend kutschieren.
Ja, aber zumindest dieses Wochenende kann ich jetzt mal ein bisschen chillen. Und ich hoffe, ihr könnt das auch da draußen.
Ja, das hoffen wir alle, dass wir mal ein bisschen Zeit haben.
Und vielleicht auch einmal unsere Spiele zu spielen, die wir mitgenommen haben.
Ja? Ja, das wäre auch richtig cool.
Ja, also wir haben nämlich ein paar Spiele schon mitgenommen vom BerlinCon. Wir sind mittlerweile ein bisschen selektiv, was wir so mitnehmen, weil der Platz wird einfach knapp.
Ja, genau. Der Platz ist knapp und wir haben das eine Verkaufsslot nicht erwischt. Jetzt haben wir noch einen Stapel zu verkaufen rumstehen.
Ja.
Wo wir dann auch nicht so richtig hinterher sind, dass wir die dann mal bei eBay und Co. verkauft kriegen.
Ja, ich habe mir die eBay, ich würde die ja gerne so in Serie einstellen, ja. Ja, das ist gar nicht so einfach bei eBay, ja. Das machen die, also das ist wirklich wie genau wie der Rest von eBay überkompliziert, ja. Also man kann nicht einfach nur ein Spreadsheet hochladen, sondern das ist nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen das wirklich in kleinen Stückeln manuell machen.
Ja, naja. Und das hat uns dann halt davon abgehalten, das schon zu tun. Deswegen liegt das alles noch rum und nimmt Platz weg.
Auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen mitgenommen. Wir haben zum Beispiel mitgenommen HeroQuest, das neue Basisspiel. Das werden wir auch noch testen.
Richtig.
Da, das haben wir mitbekommen von Hasbro. Die waren da, haben da so einen kleinen Presseevent gemacht. Da haben wir uns da so ein Ding mitgenommen. Und da haben wir uns auch die Erweiterung von Leben in Reterra mitgenommen.
Ja, und bevor wir weiter in die Details einsteigen, schiebe ich mal schnell meinen obligatorischen Werbehinweis dazwischen. Wir sind nicht gesponsert. Wir berichten heute von dem ein oder anderen Rezensionsexemplar, wie ihr gehört habt, das wir erhalten haben. Die meisten Dinge sind aber selbst gekauft. Dennoch sagen wir prophylaktisch, weil wir Links und Firmen und Produkte nennen, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, die Leben in Reterra Erweiterung ist in Englisch, die wir mitgenommen haben. Unser Basisspiel ist in Deutsch. Das sollte aber eigentlich kein großes Problem sein, zumindest für uns. Wir werden aber nochmal rausfinden, ob die auch in Deutsch erscheint. Da habe ich gar nicht jetzt nachgeguckt.
Ja, genau.
Ich hoffe, dass die auch in Deutsch erscheint.
Ja, und wenn wir es dann mal ausgepöppelt haben, können wir dann auch sagen, inwieweit das tatsächlich irgendein Thema ist.
Ja, also auf den Karten ist wahrscheinlich schon Text drauf. Ne? Naja, dann haben wir noch mitgenommen, einmal das Zenit habe ich mir mitgenommen bei Asmodee.
Ja.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das war ja auch auf der Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres. Und du hast noch ein paar kleine Sachen mitgenommen, ne?
Ja, ich habe einmal Instinct mitgenommen, ein Zwei-Personen-Kartenspiel, das mich covertechnisch voll abgeholt hat und dich mal wieder völlig im Regen stehen lässt, weil es ist ein Schwarz-Weiß-Cover, was dich ja überhaupt nicht anmacht. Das Thema hatten wir bei Glow ja schon, wo ich es dann liegen gelassen habe. Ich habe gedacht, so ein Zwei-Personen-Duell-Spiel, da finde ich auch jemand anderen, der das mit mir spielt. Dann habe ich tatsächlich Naishi mitgenommen.
Genau.
Das hatte mich vorher schon ziemlich angemacht, weil das ja auf dem Cover wieder so eine japanische Geisha hat. Und ich weiß nicht genau, was da bei mir aussetzt, aber irgendwas setzt da bei mir aus. Und ich denke, oh, eine schöne Geisha, ich muss es haben. Und dann war das auch noch auf der Empfehlung von der Goldenen Tatze. Da war das mit in der engeren Wahl. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann das ja nur gut sein, dann muss das gekauft werden. Und weil ich da dann schon an dem Stand stand und ich mir halt noch so ein paar andere Spiele habe zeigen lassen, bin ich dann natürlich auch bei dem Partyspiel Ich stecke im Lift hängen geblieben. Ich habe gedacht, das ist mal eine Art Partyspiel, mit der auch wir uns anfreunden können, weil man da nämlich eine Schätzung abgeben muss, wo der Aufzug als nächstes hält. Jeder gibt einen Zahlenwert rein, wie weit der Lift denn fahren soll. Und dann guckt man, wer richtig getippt hat. Und das klingt ganz witzig.
Ich finde, das könnte man eigentlich auch, also wir haben es noch nicht gespielt, ja, aber so von der Beschreibung, wie es funktioniert, könnte man das auch als Deutsche Bahnspiel rausbringen. Wie viel Verspätung hat die Bahn denn?
Ja, könnte man vielleicht tun.
Naja.
Und nicht direkt dort mitgenommen, weil nicht verfügbar, aber direkt bei Amazon bestellt, weil ich fand es einfach super cool. Das habe ich dort gespielt mit der Nicole und noch ein paar anderen. Seven Merry Monsters, das ist auch ein kleines Kartenspiel, das man in relativ großer Gruppe spielen kann und wo man Monster sammelt und die Aufgabenstellung ist, die Monster wollen farblich alleine bleiben, die wollen nicht andere Monster mit der gleichen Farbe haben.
Ja, und das haben wir sogar schon gespielt und das hat lustige Monsternamen.
Ja, Dörte und Mathilda.
Detlef.
Detlef, genau.
Fand ich sehr lustig. Ja, und dann hast du noch Spektakulär mitgenommen, ne?
Ja, Spektakulär habe ich dann auch noch mitgenommen. Das ist dann, ich habe ja erstmal die kleinen Spiele aufgezählt. Mm. Das ist dann das eine größere Spiel, das ich mitgenommen habe. Das hatten wir auch schon einmal Probe gespielt. Das haben wir ja auch in dem letzten Beitrag erzählt. Und es hat mir dann doch so gut gefallen und ich habe gedacht, ja, das ist schon was komplexer, aber vielleicht ist das eins von den Spielen, die dann so cute sind, dass man dann vielleicht doch mal die etwas zögerlichen an etwas expertigere Spiele oder Kennerspiele ranführen kann.
Ja, und was wir auch noch mitgenommen haben, ist Compile. Das haben wir auch einmal gespielt auf der BerlinCon. Du und Nicole haben das gespielt. Haben wir auch beim letzten Mal von berichtet. Das werden wir auch nochmal testen. Das hat ja auch die Goldene Tatze gewonnen.
Ja, das ist einfach, also es sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Ich habe ja so ein Faible für diese Metallic-Print-Looks.
Ja. Ja, da haben wir wieder einiges Material, was wir in Reviews tun können. Jetzt am Mittwoch kommt erstmal das Review zu Thunder Road Vendetta. Das wird spannend. Vor allen Dingen könnt ihr euch da auf ein tolles Intro-Hörspiel gefasst machen.
Michael das ist wird schon sehr lustig. Am Vorbereiten.
Ja, ich habe schon hier die ganzen Soundeffekte am Start und so. Ja, das haben wir auch tatsächlich jetzt richtig, richtig oft gespielt. Ja, also mit verschiedenen Kombinationen auch.
Ja, du noch ein paar Mal mehr, weil ich war ja nicht mit in Mainz bei deiner Familie. Da hast du es ja auch noch mal gespielt.
Ja.
Aber die paar Mal, die ich das gespielt habe, die waren schon sehr spannend.
Ja, gut, da werden wir nächste Woche drüber reden. Jetzt kommen wir erstmal zu unseren News. Und die erste News ist tatsächlich auch wieder über Pegasus. Denn vom 24. bis zum 26. September finden die Pegasus Designer Days statt. Wer von euch da draußen angehender Spieledesigner ist oder irgendein Spiel schon mal in der Hinterhand hat, das er gerne mal einem Verlag zeigen möchte, dann ist das genau die richtige Gelegenheit. Bei diesen Designer Days, das ist nicht vor Ort, sondern elektronisch sozusagen, ja, das ist also online, da bekommt ihr einen Termin und dann habt ihr in einer Videokonferenz 10 Minuten Zeit, den Redakteuren von Pegasus quasi das Spiel zu pitchen und da könnt ihr drüber reden, wie das Spiel funktioniert und kurz beschreiben, wie es funktioniert und so weiter und dann sagen die was zu und wenn die das cool finden, dann geben sie euch in den darauffolgenden 2 Wochen eine Rückmeldung und dann könnt ihr einen Prototypen einschicken. Und da wird dann die Redaktion drauf gucken und schauen, ob da was draus werden könnte.
Ja, und für alle angehende Spieledesigner, die sowas jetzt vielleicht dann zum allerersten Mal machen, wenn der Michael von Pitchen spricht, dann meint ihr, dass ihr wirklich kurz, knackig und mit Begeisterung weckend euer Spiel präsentieren müsst. Ihr dürft da nicht wie eine Schlaftablette auftreten. Ihr müsst da schon sehr energiegeladen für euer Produkt, euer Spiel werben und versuchen wirklich für diese Leute greifbar zu machen, warum euer Spiel genau das Spiel ist, das denen noch in ihrer Kollektion fehlt und weshalb sie das rausbringen müssen.
Genau, die Anmeldung ist bis zum 7. September möglich und den Link findet ihr in den Shownotes.
Genau.
Dann war ja auch gleichzeitig zur BerlinCon die GenCon in den USA und muss man leider sagen, da haben wir auch in unserer letzten Folge drüber gesprochen, die GenCon hat noch eine höhere oder eine größere Bedeutung, auch für europäische Verlage, was eigentlich ziemlich traurig ist, finde ich. Gut, die hat natürlich auch deutlich mehr Besucher, da kommen wir gleich noch drauf, da haben wir noch eine separate News, aber was bei der GenCon natürlich dann auch war, ist viele Ankündigungen von neuen Spielen für den Herbst und auch für die nächsten Jahre, 2026, 2027 und so weiter. Und da haben wir ein paar Neuankündigungen, die spannend sind oder die wir spannend fanden, aufgenommen. Die erste dieser Neuankündigungen, da geht es um ein neues General Orders von Osprey. Osprey ist ja auch so ein Verlag, das ist so Insta-Buy bei mir. Da kaufe ich einfach ja, alles, was die machen.
Allerdings.
Ja, das Callisto ist zum Beispiel auch von denen. Ja, das Undaunted Callisto, auch die ganzen Undaunted-Spiele sind von denen. Und das General Orders World War II, das haben wir ja vor einiger Zeit auch im Review gehabt.
Ja, ich mir so langweilig fand.
Ja, ich fand super. Das ist so ein ganz kleines 2-Personen-Hexfeld-Strategiespiel.
Ja, das fand ich allerdings putzig, dass das in so einer kleinen Box gekommen
ist. Ja, das ist in so einer ganz kleinen Box und hat auch so ein ganz kleines Brett. Und hat trotzdem Szenarien und sowas. Und es ist auch, es ist so eine Mischung zwischen Area Control und Worker Placement. Also man muss auch seine Arbeiter richtig einsetzen, um die richtigen Aktionen auszulösen. Und das spielte im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt kommt ein Sequel dazu, ein zweiter Teil quasi, der im Mittelalter, im Japan, im mittelalterlichen Japan spielt, nämlich General Order Sengoku Jidai.
Ja, da du dir das ja sowieso kaufst, ich werde das mal mitspielen. Das hat ja wieder Japan mit drin und Samurai und genau. So. Das ist dann wieder mehr mein Ding.
Da sind wir Daimos im Japan des 16. Jahrhunderts. Und wir treten gegeneinander an für 2 Spieler ab 14 Jahren, ca. 30 Minuten Spielzeit. Und das kommt von denselben Designern wie das erste General Orders.
Ja, ich bin gespannt, ob das mich dann mehr abholt.
Ja. Dann kommen wir nochmal zurück zu Pegasus. Da ist ein neuer Turzi aufgetaucht. Ein neues Spiel von David Turzi, nämlich Tebai. Das ist ein bisschen mysteriös, weil es gibt einen Eintrag bei BoardGameGeek und es gibt auch schon Bestätigung, dass das Spiel kommt, auch jetzt in diesem Herbst schon. Das soll also noch 2025 erscheinen. Wenn man danach sucht und Pegasus dazu eingibt, dann findet man tatsächlich auch Links auf die Pegasus-Shop-Seite, aber auf der Shop-Seite findet man es dann nicht mehr und bekommt dann einen Fehler angezeigt. Also anscheinend war es mal bei Pegasus gelistet und ist wieder rausgenommen worden. Was ja, das genau bedeutet?
Vielleicht sind da noch irgendwelche Vertragsdetails, die nochmal abgestimmt werden müssen, oder das Erscheinungsdatum ist noch nicht ganz hundertprozentig safe, weil irgendein Werk gesagt hat, boah, wir wissen nicht, ob wir, was weiß ich, die Würfel nicht rechtzeitig hinkriegen. Irgendwas wird sein.
Ja.
Vielleicht hat auch Pegasus einen Rückzieher gemacht, weil sie festgestellt haben, nee, wollen wir da auch nicht im Sortiment haben. Aber ja,
weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Art, das ist eher so eine Ankündigungsgeschichte.
Ja, vielleicht haben sie auch die Ankündigung noch nicht parat und haben gedacht, nee, dann können wir das auch noch nicht in den Store tun.
Ja, auf jeden Fall, Tebai ist in BoardGame gelistet für 2025 und ist für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Und wir machen Städtebau im alten Theben in diesem Spiel. Sieht auf jeden Fall spannend aus, hat auch ein cooles Cover.
Ja,
wenn ihr einen Podcast-Player mit Bildern habt, dann seht ihr das Cover jetzt. Und wir sind gespannt. Spielzeit liegt bei 90 bis 150 Minuten. Ist also ein großes Spiel, ein Expertenspiel. Und wenn das dann tatsächlich in Deutsch bei Pegasus erscheint Ende des Jahres, da werden wir uns das auf jeden Fall anschauen, weil das wird eine große Veröffentlichung dann. Ja, dann gibt es eine Meldung von Matthias Kramer als Autor. Und zwar das Spiel Watergate von Frosted Games. Das ist ja so ein kleines Strategiespiel, so ein Card-Driven-Spiel, das so die Mechanismen von Twilight Struggle so ein bisschen abbildet. Also es hat diesen typischen Aktionspunkte- oder Karteneffekt-Mechanik, die Jutta überhaupt nicht ab kann. Ja?
Ja.
Und bei diesem Spiel geht es darum, einer spielt die Journalisten und einer spielt Nixon.
Mhm.
Und es geht in die Watergate-Affäre.
Mhm.
Und das ist ein tolles Spiel, haben wir unten liegen, ist vor einigen Jahren erschienen und das gibt es jetzt als App. Für Android und iOS. Kostet 7 €. Man kann Online-Multiplayer spielen und Pass-and-Play. Das heißt, wenn man im Zug sitzt und die Karten nicht mitnehmen will oder das Spiel nicht mitnehmen will, dann kann man das da auch spielen. Oder man kann auch gegen die AI spielen. Das werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Ich habe es noch nicht gemacht, weil wir auf dem BerlinCon waren, aber das werde ich mir noch besorgen.
Ja, das ist gut.
Jutta guckt mich an, dann muss ich das nicht spielen.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen.
Ich habe das schon sehr oft gespielt mit Manuel und ich bin der Ansicht, Nixon ist ein bisschen overpowered bei diesem Spiel. Das müsste man mal, vielleicht kann man das jetzt mit der AI mal genau sich angucken, ob das wirklich so ist.
Mhm.
Wenn man dann sehr viele Partien spielen kann, wahrscheinlich auch schnell spielen kann. Naja. So, dann haben wir dann News von Thunder Road Vendetta. Da werden wir nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Nämlich, es gibt ja eine Kampagnenerweiterung, die da kommen wird für Thunder Road Vendetta. Und die kommt bestätigterweise jetzt 2026 im Crowdfunding. Und das Ganze ist Design von Jerry Hawthorne. Der ist auch der Designer von Mice and Mystics und von Wandering Galaxy. Und der hat sich zusammengetan mit David Chalker und Brad Myers. Und die machen diese Erweiterung, die sich nennt The Interstate of Decay. Da muss man dann durch eine 4-teilige Kampagne laufen und muss da seine Crew zusammenstellen, wahrscheinlich auch dann dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Und das kann ich mir ziemlich, ziemlich cool vorstellen, sag ich mal. Ja, also ich bin jetzt sowieso gehuckt bei Thunder Road, auch wenn da gibt es ja noch eine Erweiterung, die noch offen ist.
Ja.
Ein Carnival of Chaos. Ja.
Mit Michael hat das Spiel völlig gehuckt. Der hat sich schon Landschaft 3D ausgedruckt, um das Spiel zu pimpen, hat ja auch schon koloriert, was er in den 5 Jahren, die ich ihn jetzt schon kenne, hat er so gut wie nichts bisher koloriert. Das hat er jetzt sich hingesetzt und hat den Pinsel geschwungen. Also das heißt schon was, der ist echt gehuckt von dem Spiel.
Ja. Aber wir wollen ja nicht den Mittwoch vorgreifen, oder?
Nein.
Ja. Eine weitere Erweiterung wurde angekündigt für ein anderes Spiel, nämlich Twilight Imperium. Da kommt eine neue große Erweiterung, die 2. große Erweiterung, nämlich Thunder's Edge. Und die schickt uns in die Mitte einer Krise rund um einen neuen Planeten, nämlich Thunder's Edge. Und da kommen neue Mechanismen, da gibt es mehr Inhalte, also mehr Fraktionen, es kommen mehr Karten ins Spiel. Also von allem was Neues und noch ein paar Erweiterungen bezüglich des Mechanismus. Ist eine teure Erweiterung, kostet über 100 Euro und kommt auch diesen Herbst zusammen mit einem neuen Roman, der auch die Story dieser Erweiterung aufgreifen wird.
Nur damit ich richtig im Bilde bin. Wir reden von Twilight Imperium, diesem Riesenspiel, das 8 Stunden dauert.
Genau, wenn du gut und schnell bist.
Dass das schon richtig viele Fraktionen und so hat und da gibt es dann jetzt noch mehr.
Ja, aber es gab ja schon eine erste große Erweiterung, das ist jetzt die zweite große Erweiterung.
Dauert das dann noch länger oder spielt man nur andere Dinge?
Ich glaube, das dauert nicht wirklich, also wahrscheinlich wird es eher nicht länger dauern, würde ich mal vermuten.
Hoffentlich.
Aber es gibt halt neues Zeug, wenn man schon das alte schon durch hat.
Sie spielen jetzt 5 Jahre.
Ja, wenn man schon, also ich meine, wenn man schon so viele Partien Twilight Imperium gespielt hat, dass man alle Fraktionen schon durchprobiert hat, da sind ja richtig viele schon im Grundspiel drin, dann hat man hier ein neues Futter sozusagen. Deswegen haben wir übrigens auch die erste Erweiterung nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch im Grundspiel ganz am Anfang. Ja, ich habe erst eine Fraktion gespielt.
Ich glaube, ich habe es 3-mal gespielt insgesamt.
Ja, das ist also gerade mit dem Zeithorizont ist es echt schwierig, da Leute zu motivieren, das mehrmals zu spielen.
Ja, also das erste Mal, dass wir es gespielt haben, haben wir tatsächlich morgens um 10 angefangen und waren abends um 8 fertig.
Ja, irgendwie sowas haben wir doch auch hingelegt.
Aber es war spannend. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und wir waren zwischendurch, haben wir uns was gekocht. Das war schon echt ganz schön cool. So, dann haben wir eben schon über den GenCon gesprochen. Der hat einen Besucherrekord hingelegt, nämlich 72.000 Besucher. Sie haben das verkündet als unglaublich großen Zuwachs vom letzten Jahr. Aber ich habe mal nachgeguckt, der Zuwachs tatsächlich nur 1.000 Leute. Also letztes Jahr waren es 71.000, dieses Jahr 72. Ich würde das ja nicht unter entwickelt sich positiv sehen, sondern eher so mit bleibt stabil.
Stagniert.
Ja.
Aber immerhin, sie waren ausverkauft.
Sie waren ausverkauft.
Also das heißt, es hätten gar nicht mehr kommen. Es hätten gar nicht mehr reingebraucht.
Genau,
es hätten gar nicht mehr kommen können, selbst wenn sie gewollt hätten.
Richtig. Und das ist wahrscheinlich auch vielleicht der begrenzende Faktor. Und sie hoffen jetzt, dass das ein bisschen besser wird, denn da wird ein neues Hotel gebaut an der Location. Und das scheint jetzt auch das Ganze ein bisschen größer zu machen, sodass nächstes Jahr vielleicht auch mehr Leute kommen können.
Okay.
Ja, das Ganze findet ja im Indiana Convention Center statt. Das war übrigens mal früher eine Dungeons and Dragons Exklusivgeschichte.
Richtig.
Ja, der GenCon, der Name kommt ja vom Lake Geneva.
Mhm.
Und das war halt auch da, wo das Wizards, oder nein, das TSR Hauptquartier war. TSR ist die ursprüngliche Firma, die Dungeons & Dragons gemacht hat. Und die haben halt eine Con gemacht für D&D. Das war die GenCon. Und irgendwann hat sich die erweitert zu deutlich mehr als nur Dungeons & Dragons und dann auch zu deutlich mehr als Rollenspielen. Und dann hat man halt irgendwann gesagt, okay, das ist ja irgendwie was Eigenes. Jetzt können wir es auch auf eigene Füße stellen.
Ja, und wir haben tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass da doch wesentlich mehr Dinge neu angekündigt worden sind und auch schon zu kaufen gab als auf der BerlinCon, kurz überlegt, ob man da vielleicht hinfahren könnte. Dann ist uns eingefallen, das ist ja in Amerika, da wollen wir gerade nicht hin.
Das geht für die nächsten 4 Jahre auf jeden Fall nicht.
Wir haben das jetzt erstmal vertagt, bis wir wissen, was nach diesem komischen Trump dann in Amerika los ist.
Genau.
Oder ob es einen Nach-Trump überhaupt geben wird.
Ja. Weitere Ankündigungen, die hätte ich mir eigentlich auch auf der BerlinCon gewünscht, ehrlich gesagt. Ja, Agent Avenue bekommt eine Erweiterung.
Ja, die hätte ich mir da gerne auch zumindest so mal als Demo schon mal angucken oder so oder schon mal anfassen, das wäre schön gewesen.
Davon war am Nerdlabs-Stand absolut überhaupt nichts zu sehen.
Nee, nicht mal ein Plakat oder so.
Und das ist, finde ich, auch seltsam, weil die soll schon Ende 2025 kommen. Was sie aber am Nerdlabs-Stand hatten, war Final Titan, das ja erst 2026 kommt. Und zwar Ende 2026. Ja. Aber da werden wir vielleicht mal gucken, dass wir da ein bisschen mehr rauskriegen noch über diese Erweiterung. Diese Erweiterung heißt auf jeden Fall Division M. Und da kommt ein neuer Agententyp rein, der irgendwie laut der Beschreibung gefährliche Dinge mit unserem Heimatort macht. Es gibt ja immer so einen auf diesem Rundkurs, gibt es ein Ding, ne? Das ist ja dein Startfeld.
Mhm.
Da sollen irgendwelche Sachen passieren. Außerdem gibt es mehr Schwarzmarktkarten. Das heißt, es gibt mehr Karten. Und wie gesagt, das Ganze kommt Ende 2025.
Klingt ein bisschen, als wäre das ein Instant-Buy.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja.
Ja.
Weiterhin wurde angekündigt, und das ist auch Teil der dieser Gamefound, da gibt es ein Gamefound Sommerfest im Moment. Da werden ganz viele Sachen angekündigt auf Gamefound. Mhm. Und da sind hier auch ein paar in unserer Liste drin. Es sind aber auch viele Sachen dabei, die nicht so interessant waren. Deswegen haben wir das jetzt nicht als eigenes Thema aufgenommen. Eines der interessanten Sachen war aber die Ankündigung von The Witcher Legacy. Das ist ein 1-4 Spielerspiel im Witcher-Universum. Das kommt in 2027. Also wahrscheinlich Ende diesen Jahres, vielleicht 2026 ist dann die Crowdfunding-Kampagne. Wir haben euch den Link schon mal reingetan, man kann da schon auf Folgen klicken.
Genau, benachrichtige mich, wenn dieses Projekt live geht.
Genau, das Ganze ist 120 bis 240 Minuten lang.
Okay.
Und für Spieler ab 14 Jahren.
120 bis 240 Minuten lang, das ist dann aber hoffentlich nicht die gesamte Legacy-Kampagne, ja. Dann fände ich es was kurz.
Das Artwork sieht cool aus, ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich ein Legacy-Spiel ist, das heißt zwar The Witcher Legacy, aber ich glaube nicht, dass, also ich weiß nicht, ob es ein Legacy-Spiel
ist. Also
ob es
ein Kampagnenspiel ist, okay.
Ja, ein Kampagnenspiel ist es glaube ich schon, aber ich weiß nicht, ob du Sachen aufmachst, kaputt machst, zerreißt und so, ja. Also ob du das Spiel wirklich modifizierst oder ob du einfach nur Szenarien hast, die eine Story fortführen.
Ja, dann sind wir mal gespannt.
Ja. Ja, weiterhin kommt was Neues für Gloomhaven-Fans. Gloomhaven ist ja dieses Monster-Riesenspiel, wo man auch, also da spielt man, eine einzelne Partie dauert nicht so super lange, aber das Spiel insgesamt, bis man die Kampagne durch hat, dauert wohl Wochen bis Monate.
Ui.
Es gibt, glaube ich, so ein lustiges Influencer-Team, das hat irgendwie versucht, Gloomhaven in 2 Wochen durchzuspielen. was dann bedeutet, da hat jeden Tag irgendwie 8 Stunden Gloomhaven spielen.
Oh Gott. Ich weiß nur, dass wir uns letztes Jahr dieses kleine Gloomhaven gekauft haben.
Das haben wir noch in unserem Review-Stapel.
Dieses Mini-Ding.
Genau, das sieht auch aus wie so eine Mini-Gloomhaven-Box.
Bugs and Buttons oder
ja, irgendwie sowas? Genau, ja. Auf jeden Fall für das große Gloomhaven und auch für das große Frosthaven, man kann das für beides benutzen, gibt es Mercenary-Packs demnächst. Das sind so Mini-Erweiterungen, davon gibt es 4 Stück. Die kommen im September in Englisch auf den Markt und kosten alle 4 zusammen 65 Euro. Und da sind neue Charaktere drin, auch jeweils ein Mini für den jeweiligen Charakter und auch so kleine Missionen für die Charaktere. Das heißt, es kommen mehr oder weniger halt neue Spielercharaktere dazu mit jeweils einer kleinen Mission dabei.
Okay.
Ja. Wer da jetzt der Hardcore-Gloomhaven-Fan ist, der ist da vielleicht dran interessiert.
Ja, vielleicht auch jemand, der FOMO hat oder der so einen Sammeltrieb hat. Ich muss so ein Komplettist.
Es gibt noch keine Aussage darum, ob das in Deutsch kommt. Keine Ahnung, hat Feuerland noch nichts zu gesagt, aber im September kommen die auf jeden Fall in Englisch auf den Markt.
Okay.
Dann hatten wir ja schon darüber berichtet, dass Tycoon Games ja ganz viele Spiele übernommen hat, zum Beispiel die ganzen Blood Rage Sachen und Rising Sun und so von Eric M. Lang. Mhm. Die sind weiter auf Einkaufstour und haben jetzt noch weitere Spiele übernommen, diesmal von Ludonaute. Da haben sie den Gewinner des Spiels 2005, das Spiel des Jahres 2015, Colt Express, übernommen. Und den Kennerspiel des Jahresgewinner aus 2022, nämlich Living Forest.
Mhm.
Das gehört jetzt alles zu Tycoon Games. Und dazu haben sie noch geschnappt sich Lewis und Clark, The Expedition. Das kennt man auch, das ist dieses, das ist schon ein bisschen älter, glaube ich.
Ja, da hatte doch der Hunter irgendwie.
Ja, kann sein.
Mal eine weitere Auflage oder so. Jedenfalls hat er das immer an seinem Verkaufsstand auf der Berlin-Con stehen.
Ja, stimmt, genau. Ja, richtig. Ja, wird sich zeigen, was sie daraus machen, ob es dann neue Erweiterungen gibt, neue Auflagen oder was sie mit diesen Spiellinien machen oder ob sie einfach nur quasi das Spiel so verkaufen weiter, wie es ist. Für Living Forest, das ist ja in Deutsch von Pegasus, da wird es spannend, was da so an vielleicht Erweiterungen passiert.
Also ich meine, da wäre schon irgendwie eine Erweiterung angekündigt. Gibt's
schon es gibt glaube ich schon eine Erweiterung.
Ja, es gibt eine und ich meine, es wäre noch eine weitere angekündigt, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
Weiterhin wurde angekündigt von Office Doc ein neues Spiel im Legend of the Five Rings Universum. Ich sage nicht Legend of the Five Rings, was zum Henker ist denn das? Das ist so ein Story-Universum, da gab es auch mal so ein Trading Card Game vor Jahren.
Da haben wir schon irgendwas draus.
Ja, und zwar River of Gold.
Genau.
Das jetzt in Deutsch erscheint, mit demselben ranzigen Insert, wo nicht das ganze Material reinpasst.
Wir haben euch doch gesagt, guckt euch das Insert nochmal an. Warum habt ihr denn unserem Rat nicht gefolgt? Jetzt haben alle dieses schäbige, es passt nicht alles rein Insert, das zwar schön golden glänzt, aber ansonsten unnütz ist.
Ja, also das Spiel haben wir jetzt auch der BerlinCon in Deutsch gesehen auch, bei ich glaube, ja, das war bei Asmodee. Office Doc gehört ja zu Asmodee. Das erscheint jetzt im Herbst in Deutsch. Sieht absolut cool aus, mit diesem gold geprägten
Also das Spielbrett und das ganze Material super, nur das Insert ist irgendwie so ein Fail.
Ja, und wir haben da ja ausführlich in unserem Review drüber gesprochen und wie genau. gesagt, das Deutsche, haben wir jetzt nachgeguckt, hat dasselbe Insert. In diesem Spieluniversum erscheint jetzt Tessen The Battle for Toshiranbo. Das spielt quasi im selben Universum und dort übernehmen die Spieler die Rollen von mächtigen Clans, die um die Vorherrschaft in diesem Land kämpfen. Das Ganze spielt bis zu 6 Spieler ab 14 Jahren und dauert ungefähr 45 Minuten. Das Ganze kommt aber erst Ende 2026. Wird aber wahrscheinlich wieder richtig cool aussehen.
Ja, also das Cover von der Box, das man hier in dem Artikel sehen kann, sieht ja schon nice aus. Schade, dass man noch so gar nichts vom Brett und Material sehen kann.
Ja. Naja, ist da noch ein bisschen hin, ne? Aber was man lassen muss, allein die Ankündigungswebseite, die sollten sich andere Verlage mal ein Beispiel nehmen.
Vor allen Dingen, dass sie überhaupt existiert.
Dass sie überhaupt existiert und dass die richtig cool gemacht ist, könnt ihr mal draufklicken. Link, wie gesagt, immer in den Shownotes. Die sieht richtig schön aus.
Ja, ich bin gespannt.
Dann gibt es einen Nachfolger oder einen geistigen Nachfolger von Darwin's Journeys, nämlich Galileo's Truth. Von Thundergriff, das kommt demnächst auf Gamefound. Und die Designer sind übrigens die Designer von Golem und Grand Austria Hotel, von dem neuen Spiel. Das ist also nicht dieselben Designer wie bei Darwin's Journeys. Das Spiel dauert ungefähr 120 Minuten, 1-4 Spieler ab 14 Jahren und ist so eine ganz, ganz krasse Mischung von Mechanismen. Ich habe mal geguckt auf Boardgame Geek, da sind, glaube ich, 13 oder 14 verschiedene Mechanismen gelistet für dieses Spiel.
Vielleicht waren sie sich auch noch nicht sicher, welche sie nehmen.
Ich bin sehr gespannt, ja. Sieht vom Design her stark aus wie das Design von Darwin's Journey, also dieses Aquarell-Zeichnungsdesign. Mhm. Sieht cool aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann kommen 2 neue Quellenbücher raus für Dungeons & Dragons. Da hat mich am meisten überrascht, dass die ein neues Design haben. Da hat auch keiner drüber geredet. Ja, also es gab viele Pressemeldungen über, ja, es gibt irgendwie zwei neue Bücher angekündigt bei Wizards für D&D. Einmal Heroes of Faerûn und einmal Adventures in Faerûn. Das machen die ja öfters, dass es immer so ein Hintergrundband gibt und ein Abenteuerband, wo dann ein Abenteuer drin ist. In dem Sinne ist das genauso gemacht und in diesem Fall geht es über die Schwertküste hinaus. Also die Dungeons & Dragons Welt lebt ja mit der 5. Edition mehr oder weniger in diesem einen Landabschnitt, der sich Schwertküste nennt. Mhm. Das ist quasi so eine Art Region in Faerûn und Faerûn ist die gesamte Welt oder der Kontinent. Faerûn ist, glaube ich, Faerûn der Planet oder ist Faerûn, der Faerûn ist der Kontinent, oder?
Ich meine, Faerûn wäre maximal der Kontinent, wenn es nicht sogar nur eine größere Region auf dem Kontinent ist.
Nee, ich glaube, es ist der Kontinent. Uiuiui. Da muss ich
du
noch
hast
mal in
das
meinem,
so lange nicht mehr gemacht.
Da muss ich in meinem Pocket D&D Guide mal nachgucken. Naja, auf jeden Fall geht es in diesen beiden Büchern jetzt über die Schwertküste hinaus in andere Regionen von Faerûn. Und damit bündelt auch das Abenteuerbuch insgesamt 52 Kurzabenteuer in 5 Kampagnenhintergründen. Das heißt, es gibt 5 verschiedene, in Anführungszeichen, Welten, ja, die wiederum Teil von Faerûn sind, parallel zur Schwertküste. Und da gibt es dann insgesamt 52 Kurzabenteuer. Bei 52 Kurzabenteuern können die ja jeweils nur 1 oder 2 Seiten haben. Gehe ich mal von aus. Ja. Das wird vielleicht ganz spannend, weil das dann eher so ein Adventure-Hook-Ding ist. Und ich finde es auch spannend, mal aus der Schwertküste rauszukommen. Ja. Ja, was ich aber, wie gesagt, interessant finde, ist, dass diese Bücher anscheinend ein neues Design bekommen. Ja, also die haben ja schon ein sehr charakteristisches Design, die Dungeons & Dragons Sachen.
Ja.
Und diese beiden neuen Bücher haben neues Design, auch neue Schriftarten auf dem Cover und sowas. Das passt allerdings nicht mehr zu den alten, das heißt zu den aktuellen Regelbüchern und so weiter.
Ja, also zu den gerade neu rausgekommenen Handbüchern.
Genau. Und noch viel besser, die Bilder, die man gesehen hat von dem neuen Basisset, das noch gar nicht erschienen ist.
Ja.
Das Basisset, das neue, hat auch das alte Design.
Okay.
Also es ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Ja. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist das ja auch nur ein Promo-Bild gewesen oder sowas. Also finde ich schon ein bisschen seltsam irgendwie.
Wir werden das im Auge behalten und euch berichten.
Also wenn ich so einen Designwechsel mache, mache ich das dann mit den neuen Regelbüchern dann zusammen. Naja.
Ja, und vor allen Dingen rede ich drüber.
Ja,
naja, also gut, ich meine, wenn ich natürlich tatsächlich den Epic Fail gemacht habe, die Regelbücher gerade neu rausgebracht zu haben mit altem Design und mir dann einfällt, ach, wir könnten ja mal ein neues, frisches Design machen, dann rede ich vielleicht auch einfach nicht drüber, dass ein neues Design kommt.
Ja, haben sie ja nicht gemacht, ne? Haben sie einfach so kommentarlos rausgehauen. Aber stell dir vor, das steht jetzt bei mir im Regal und da stehen jetzt 2 neue Bücher neben den brandneuen Regelwerken und die haben anderes Design. Ich krieg jetzt schon einen Plug.
Ja, dein Monk ist jetzt schon
ich
am Schreien.
Ich krieg jetzt schon irgendwie richtig...
Ja, ich wollte die neuen Regelbücher ja auf Deutsch haben und auch im Schuber. Deswegen habe ich sie noch nicht, weil die gibt es noch nicht auf Deutsch im Schuber. Aber ich gucke mir das jetzt erstmal in Ruhe an, was da passiert.
Ja. Ein bisschen unter Druck ist CGI im Moment wegen Codenames Harry Potter. Wir haben ja darüber letztes Mal berichtet. Es gibt eine Ankündigung für ein neues Codenames, nämlich Codenames Back to Hogwarts. Und da gab es massiven Druck von der Community zurück wegen dem Harry Potter-Thema. Denn wir wissen ja alle,
die Autorin ist ja ein bisschen durchgeknallt.
Hat einen an der Klatsche. Ja, und finanziert da so ganz seltsame Organisationen. Da gab es jetzt einen gewissen Backlash und unter anderem No Pun Included und Shutout und Sit Down. Das sind zwei relativ wichtige, auch große englischsprachige Brettspiel-YouTube-Kanäle, haben angekündigt, dass sie CGI-Spiele nicht mehr reviewen wollen. Mhm. Das ist natürlich ganz schön bitter für CGI und wir müssen mal abwarten, wie CGI jetzt da reagiert drauf. Sie haben jetzt angekündigt, dass sie da drauf reagieren werden, aber nicht weiter spezifiziert. Dumm, dumm, dumm. Ja, da meldet sich der Michael aus dem Schnitt. Es ist jetzt, 23.36 Uhr am Freitagabend und wir sind gerade von unserem Spieleabend zurück. Ja, CGI hat sich gemeldet und das ist genau das passiert, über das wir eben gesprochen haben hier. Denn sie haben jetzt ein Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, dass sie alle Proceedings, also allen Gewinnen, aus dem Spiel entsprechenden Organisationen zur Verfügung stellen werden und sie sicherstellen werden, dass das auch mehr ist als das, was sie an den Lizenzkosten bezahlt haben. Ja, das ist das Statement von CGE. Mal gucken, wie die Community darauf reagiert. Und wieder zurück in die Folge.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Also ich persönlich tue mich ja immer so ein bisschen schwierig damit, weil Harry Potter ist halt ein wichtiger Bestandteil, ja nicht meiner Kindheit, aber schon meines jungen Erwachsenenseins gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, war die Frau ja noch unauffällig. Sagen wir es mal so. Sie hat sich zumindest nicht in der Art geäußert wie jetzt. Und einerseits finde ich es ganz schrecklich, was die Frau tut, aber andererseits kann ich meine Liebe zu Harry Potter leider nicht ganz aus meinem Herzen verbannen. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten.
Ja, wie gesagt, wir warten mal ab, was passiert und was jetzt tatsächlich CGE machen wird. Sie haben sich selbst so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt, weil sie gesagt haben, dass sie da eine Lösung für finden werden. Mal gucken, was da passiert. Naja.
Ja.
Dann haben wir noch unsere letzte News, nämlich im Spiegel gab es einen interessanten Artikel von Maren Hoffmann. Die ist ja auch Mitglied der Spiel des Jahres Jury. Mhm. Und zwar Tipps für unmoralische Brettspiele. Da habe ich ja gesagt, was ist das denn jetzt? Unmoralische Brettspiele? Sind wir jetzt wieder bei Codenames Harry Potter oder was?
Nein, wir sind bei den Schwarzen Witwen.
Wir sind bei Spielen, die wirklich unmoralische Inhalte haben.
Ja.
Da ist nämlich einmal dabei, und das Ganze ist hinter einer Paywall. Wir haben mal hinter die Paywall geluppert für euch und haben euch mal einfach mal die Liste hier gemacht von den Spielen, die sie vorstellt. Da. Einmal ist das Terrorscape. Das ist so ein asymmetrisches Spiel, wo einer den Serienkiller spielt und die anderen Spieler spielen irgendwie die Teenies, die vor ihm wegrennen. Und das hat so Sichtlinienmechanismen drin. Also man hat irgendwie auf dem Brett so in der Mitte so ein 3D-Haus stehen.
Ja, haben das auf dem BerlinCon, wir mehrere Leute, die das, also da gab es mehrere Tische, wo man das spielen konnte. Und das ist halt schon relativ groß. Also ich würde sagen, das ist höher als so ein normaler D&D-Sichtschirm. Und auch ungefähr so wie ein aufgeklapptes DIN A4-Buch breit.
Ja.
Und das ist wirklich ein massiver Sichtschutz, ein richtiges 3D-Haus. Und dann hast du auf beiden Seiten einen Plan und die eine Seite versucht halt rauszufinden, wo sich die Opfer verstecken und muss aber hin und wieder bekannt geben, wo man ist. Und die Kids müssen halt auch sagen, wo sie Geräusche gemacht haben. Und so spielt man halt lustiges Katz-und-Maus-Spiel. Und was ich daran ganz interessant finde, das ist ja so ein bisschen wie Scotland Yard, aber bei Scotland Yard kann man ja nur wegrennen. Also man kann ja nicht auch die anderen abmurksen. Das geht ja nicht. Und das ist bei Terror Escape wohl anders.
Terror Escape, ja.
Terror Escape.
Also auf jeden Fall geht es darum, dass man irgendwie Teenies abmurkst. Das ist irgendwie der Inhalt des Spiels. Deswegen ist das hier auf dieser Liste auch. Das zweite Spiel, was Maren Hoffmann hier vorstellt, ist Farms Race. Das wird ja mal beworben wie als Katan mit Atombomben.
Ja, ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ich habe nur Promobilder davon gesehen, aber von dem, was Maren da beschreibt, scheint es tatsächlich so eine Art Parodie oder Satire auf Catan zu sein. Mhm. Es scheint wirklich so ein paar Mechanismen von Catan zu haben. Nur, dass man halt hier auch irgendwie eine Atombombe bewerfen kann.
Weiß ich mir nicht.
Also Farms Race. Dann Schwarze Witwen, das hatten wir ja auch im Review. Das ist ein exzellentes Spiel.
Wo es halt darum geht, dass man seinen Ehemann abmurkst, damit man den nächstbesseren Ehemann heiraten kann.
Um möglichst am Ende den Duke zu kriegen. Genau. Das fällt in diese Kategorie. Spielmechanismen eigentlich gar nicht so spannend, aber das Thema reißt es einfach voll
raus. Es ist super witzig. Und wenn man das irgendwo so an einem Spieleabend, wo dann mehrere Leute an anderen Tischen spielen, man zieht immer die Aufmerksamkeit auf sich, wenn dann irgendjemand sagt, ja, dann werde ich jetzt mal meinen Mann abmurksen und zwar steche ich ihn mit dem, oder erschlage ich ihn mit dem Schürhaken.
Ja, und das ist auch so ein Spiel, was so die Leute automatisch herausfordert, das so ein bisschen auszuacten.
Ja.
Ne? Ja, fällt so in dieselbe Kategorie wie Rock Hard 1977.
Ja, richtig.
Ja, und dann das letzte Spiel ist Deep Regrets. Das hätte ich ja jetzt fast nicht aufgenommen. Das ist ja eigentlich kein so richtig unmoralisches Brettspiel. Obwohl, man kann da natürlich auch die verdorbenen Fische an die Leute verkaufen.
Ja, also ich glaube, da geht's halt dann eher darum, du kannst ja dann auch den anderen irgendwie Reuekarten zuschieben oder ihnen klauen. Und das Thema ist halt recht düster.
Ja, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, haben wir ein Review in einer der letzten Folgen.
Richtig.
Ja, so, das waren unsere News für dieses Wochenende. Wir freuen uns jetzt, in ein etwas geruhsameres Wochenende zu gehen. Wir haben heute Abend noch einen Spieleabend. Mal gucken, was wir dann spielen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder mit einer Review von Thunder Road Veneta. Da freue ich mich schon wirklich, wirklich drauf. Und ansonsten sagen wir, ja, spielt was Schönes und habt ein tolles Wochenende.
Genau. Tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.